Liebe auch von mir, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute zusammen auf Gottes Wort hören dürfen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie laufen in den Briefkasten und da ist ein Brief drin. Das ist nicht nur so ein Brief, Sie sehen schon, ihr seht schon, da ist keine Rechnung drin. Ja, sondern das ist so eine Karte, so eine, ja, und da steht als Absender drauf, Spreeweg 1, Berlin. Spreeweg 1, Berlin, Schloss Bellevue. Sie denken, habe ich vielleicht das Bundesverdienstkreuz verdient oder ähnliches? Und jetzt nehmen wir die Karte raus, die da drin ist. Und nein, wir sind nicht eingeladen, sondern der Bundeskanzler, der Bundespräsident, Entschuldigung, der lädt sich bei euch ein. Ja, er sagt, ich komme zu Besuch, ich würde dich gern besuchen. Bei dir zu Hause, würde gern ein paar Tage bei dir wohnen. Jetzt ist die Frage, würde das bei uns Freude auslösen? Vielleicht, ja, aber ich kann mir jetzt vorstellen, manche denken zuerst an die Fenster, die nicht geputzt genau. sind, oder an den unaufgeräumten Keller oder die Garage oder ähnliches. Ja, manches, das nicht in Ordnung ist. Und unser heutiger Predigttext, der kündigt eigentlich was ganz Ähnliches an. Freue dich, steht da. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt zu dir und wenn wir das jetzt weiterspinnen ans letzte Buch der Bibel gehen, Offenbarung, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, er kündigt sich bei jedem von uns ganz persönlich an. Dieser Gott. Nun, wir leben nicht mehr in einer Monarchie und die wenigsten von uns können wahrscheinlich so richtig sich vorstellen, was das damals bedeutete, ein König. Auch der Stand eines Königs. Vielleicht denken wir an die romantischen Bilder aus den Geschichten, die man uns als Kinder erzählt hat. Diese Märchen, die Prinzen, die dann hoch zu Ross ankommen und Ordnung schaffen, der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Oder vielleicht denken wir auch an die Fürsten und Königshäuser der heutigen Zeit mit Glanz und Glamour. Aber vielleicht auch manchen ja, nicht ganz so schönen Seiten. Gerecht, siegreich, aber doch nicht herrisch kommt dieser König. Gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und Markus hat es vorhin schon schön erklärt. Tatsächlich, das war nicht eigentlich ein König. Er kommt auf einem Esel und trotzdem kommen die Leute ihm entgegen, trotzdem kommen sie ihm entgegen und erwarten ihn. Und für mich ist jetzt die Frage, wie werde ich ihm begegnen, diesem König? Wie werden wir ihm begegnen? Johannes, der Täufer hatte die Aufgabe, das Volk auf dieses Kommen vorzubereiten. Gott selbst schickt ihn. Er hat ihn vorbereitet. Das Gesandt, dass Johannes dieses Treffen vorbereitet. Das ist ungefähr so, wie wenn der Bundespräsident jemanden schickt und sagt, also hier, dieser erklärt dir, wie ich das mir vorstelle, wenn ich komme bei dir und bei dir wohne, ein paar Tage. Und wir sind auch berufen, die Menschen um uns herum auf dieses Kommen des Herrn vorzubereiten. Jesus sagt selber, geht hin in alle Welt. Ermahnt einander. Ich möchte heute in diesem Gottesdienst so ein bisschen an dem Leben des Johannes des Täufers entlang gehen, wie er diese Vorbereitung erlebt hat. Und da fangen wir schon mal bei der Geburt an. Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes, die konnten keine Kinder kriegen. Sie waren im positiven Sinne fromme Leute. Doch leicht war dieses Leben nicht, weil es war eine Schmach, wenn man keine Kinder kriegen konnte. Und das Leben des Johannes, das beginnt jetzt mit diesen Worten: Fürchte dich nicht, Zacharias, an den Vater. Dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Die Vorbereitung des Johannes, er wird groß, beginnt dann in der Wüste. In der Wüste lebt er mit den Heiligen Schriften. In der Wüste erlebte Johannes vor der Sendung an sein Volk, steht die Sammlung unter dem Wort Gottes. Er war beauftragt. Das wusste schon Zacharias. Er singt ein Loblied. Und als Johannes geboren ist und schon Zacharias sagt: Und du Kindlein, da ist von Johannes die Rede, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gäbest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünde. Also, der Johannes, er wird diesem König vorangehen. Er wird dieses Volk vorbereiten. Er wird dem Volk erklären, wie dieser König sich die Ankunft vorstellt. Aber Johannes, für ihn geht der Weg zuerst in die Wüste. Wie ist das bei uns? Vielleicht müssen wir auch manchmal neu eine extra Runde machen, nochmal zurück in die Wüste, dass wir auf Gottes Wort hören, nicht auf unsere eigenen Gedanken. Wer gehört werden will, muss zuerst auf Gott hören. Und das gilt auch für uns. Es ist für uns wichtig, dass wir über Gottes Wort nachdenken. Im Hören auf sein Wort will Gott uns ansprechen und durch uns dann die Menschen um uns herum. Und das passiert im Hauskreis, in den Gottesdiensten, in Liedern. Und manche mögen vielleicht sagen, ja, wer versteht noch die Bibel? Ich meine, wir sind hier alles fromme Leute, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir so manche Übersetzungen lesen und dann bestimmte Texte lesen, dann sind sie doch sehr sperrig. Aber es gibt auch andere Übersetzungen. Und es gibt Mitchristen, die einem das Wort erklären können. Oder es gibt Bibellesehilfen. Und wir sind aufgefordert, dass wir eben das Wort Gottes lesen, damit wir befähigt sind, den anderen Gottes Wort weiterzugeben, die anderen auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Bei Johannes sah das so aus. Er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Er soll den Weg bereiten, er soll eine Planierraupe sein, dass dieser König ankommen kann, einen Weg machen kann. Und das war keine ehrenvolle Aufgabe. Es waren nicht die Priester, die das getan haben. Nein, Gott hat den Johannes berufen. Und der Johannes, er lebte in der Wüste. Das war schon ein Einsiedler. Ja, das waren schon etwas seltsame Menschen. Dann ernährte er sich von wildem Honig, angetan mit einem Kamelhaarmantel. Ja, das Kamelhaar ist ziemlich kratzig. Ja, also nicht das bequemste und tollste Leben hatte dieser Johannes. Darauf kam es aber auch nicht an. Es kam darauf an, dass er seine Berufung hatte, Gott den Weg zu bereiten. Und das gilt auch für unsere Berufung. Wir sind berufen, anderen in anderen den Weg für Jesu Kommen vorzubereiten. Und dann, was sagt dieser Johannes? Auch was er gesagt hat, war nicht immer bequem. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Also er war nicht sonderlich bequem, dieser Johannes. Und warum sind die Menschen trotzdem hingegangen? Weil die Menschen gespürt haben, da ist einer, der hat etwas zu sagen. Da ist einer, den hat Gott berufen. Aus der Gemeinschaft mit Gott heraus kann Johannes seinen Mitmenschen sagen, was Sache ist. Und dann spricht er die verschiedenen Menschengruppen an. Was sollen wir tun? Sagt die Menge. Er antwortet: Wer zwei Hemden hat, der gäbe dem, der keines hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Und dann kamen die Zöllner. Die Zöllner, das waren die Halsabschneider damals. Es waren wirklich keine guten Menschen. Die saßen im Zoll und die konnten den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Es gab zwar einen Satz, was sie verlangen mussten und sollten, aber in der Regel haben sie ein bisschen mehr verlangt. Und wenn sie jemanden nicht leiden konnten, noch ein bisschen mehr. Das waren keine guten Menschen, diese Zöllner. Und die waren nicht umsonst verhasst in der Gesellschaft damals. Aber auch die kamen, auch die haben gespürt, da ist jemand, der uns was zu sagen hat. Und auch diese Menschen, wo wir vielleicht die Nase rümpfen, kommen und auch zu ihnen sagt der und die sagen: Meister, was sollen wir tun? Was können wir tun? Und er fängt keine Hasstirade an und er fängt nicht groß an zu schimpfen, sondern er bleibt ganz sachlich, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Ja, ihr habt diesen Beruf. Und er ist verhasst, aber auch ihr könnt tun, was Gott möchte. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Auch die Soldaten haben damals die Menschen ausgenommen. Sie waren die Stärkeren, hatten die Macht Roms im Rücken. Aber als das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu ihnen: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der Johannes, er war plötzlich ein gefragter Mann beim Volk, nicht bei den Oberen, aber beim Volk. Und trotzdem blieb Johannes auf dem Teppich. Er wusste nämlich, was seine Berufung ist. Nicht er ist der Messias, nein, er ist nur der Wegbereiter. Seine Aufgabe ist es, auf Jesus hinzuweisen, auf den eigentlichen König. Es war sehr außergewöhnlich und Johannes hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und das hat auch negative Folgen gehabt. Ja. Er hat dem König Herodes eben gesagt: Es ist nicht recht, dass du dem Bruder die Frau ausspannst und mit dieser Frau von deinem Bruder zusammenlebst. Das ist nicht richtig. Und Herodes war eine sehr zwiegespaltene Person. Natürlich, er hat Johannes in den Kerker werfen lassen. Und dann steht in der Bibel ein ganz interessanter Satz. Der Herodes ging oft zu dem Johannes und hat mit ihm geredet. Weil er gemerkt hat, dieser Johannes hat auch mir etwas zu sagen. Und er hat sich dann, eben von seiner Stieftochter dazu bringen lassen, den Johannes umzubringen. Wir kennen die Geschichte. Ja, sie hat für ihn getanzt am Geburtstag und hatte dann einen Wunsch frei und sie hat sich den Kopf des Johannes auf einem Tablett gewünscht. Aber auch ihm, dem Herodes, hatte Johannes immer wieder etwas zu sagen. Wer zwei Hemden hat, der gäbe dem, der keins hat, ganz praktische Dinge, die man im Leben umsetzen kann, an die Menge. Übervorteilt nicht die, die euch untergeben sind, auch wenn ihr die Mächtigeren seid. Vielleicht ist es auch bei uns so, dass wir spüren, ja, ich sollte vielleicht mein Leben an manchen Punkten auch überdenken. Denn wenn ich das predige, wenn ich es den anderen sage, dann wäre es eigentlich auch ganz praktisch. Ich lebe auch danach. Und wenn wir dann in unser Leben schauen, dann merken wir, ja, so richtig klappen will das nicht. Es sind wieder diese Gedanken, dass ich negativ über den anderen reden möchte. Die kommen eben trotzdem hoch. Oder über den anderen denken möchte. Es sind diese Dinge, die ich nicht lassen kann. Und da ist es gut. Und da, dass der Johannes auf Jesus hinweist. Weil Jesus, er geht hin und Jesus, er predigt genau das Gleiche. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber Jesus geht einen großen Schritt weiter. Dieser König, er ist tatsächlich diese Hilfe, wie das Volk, wie Markus vorhin gesagt hat, hilf uns, Hosianna, Herr, hilf. Jesus, er kommt und er sendet uns den Heiligen Geist. Er will uns verändern, dass wir das tun, dass der Weg bereitet ist für den König. Er bereitet für uns den Weg. Das ist ungefähr so, wie wenn der Bundespräsident sagen würde, ich komme zu dir inkognito und räume bei dir auf. Und ich übernehme gleich noch die Kosten für die Mülldeponie, so dass es in Ordnung ist. Genau das tut Jesus. Für uns ist das manchmal so selbstverständlich. Ja, wir verbannen Jesus in diese Krippe unterm Tannenbaum. Wir verbannen Jesus weit weg von uns. Ja, er ist für unsere Schuld gestorben, ohne dass das tatsächliche Konsequenz hat. Doch ist das so, dass er mein Leben verändern darf? Weil das beinhaltet es. Das beinhaltet es, dass er durch seinen Geist in uns den Weg bereitet. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und siegreich. Aber er kommt demütig. Er ist sich nicht so gut, bei dir aufzuräumen, bei uns aufzuräumen. Jesus, er hebt das nicht auf und lässt fünfe gerade sein. Nein, das nicht. Er sagt nicht, ja, leb weiter, wie du willst, ich habe ja eh dafür bezahlt. Nein, er kommt in unser Leben und er sagt zu den Jüngern, ich will, dass ihr vollkommen seid. Habt ihr euch mal überlegt, was das bedeutet, vollkommen zu sein? Vielleicht bitten wir Jesus, ja, verändere mein Leben an der und der Stelle. Und Jesus tut es. Aber Jesus sagt, wenn du mir dein Leben anvertraust, werde ich an der Stelle nicht Halt machen. Nein, ich werde dich dahin bringen, dass der Weg bereitet ist für den König. Ich werde tatsächlich dein Leben umgestalten. Und wie oft sind wir solche, die sagen, ja, aber an dem Punkt, das lass mal lieber meine Sache sein. Dass wir eben das Leben vielleicht doch nicht ganz zur Verfügung stellen. Sondern sagen, aber über diesen Punkt, da würde ich doch gerne selber bestimmen. Ja, vielleicht ist das Konto, das Auto oder auch andere Dinge. Ich möchte es nicht nur auf Äußerlichkeiten beschränken. Ja, vielleicht auch das Denken. Liebgewonnene Denkmuster, wo wir über andere in Gedanken herziehen und uns dadurch besser fühlen. Vielleicht sagt Jesus, komm, an diesem Punkt arbeiten wir auch, dass du diesen anderen in Liebe annehmen kannst. Ja, Jesus, er kommt zu uns und will bei uns aufräumen, dass der Weg bereit ist für diesen König. Er bittet uns, ruft uns, klopft an die Tür und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und sie auftut, zu dem werde ich eingehen, mit ihm werde ich essen. Bei ihm zu Hause, ja? Er hat nicht gesagt, den werde ich herausholen. Nein, zu dem werde ich eingehen, mit ihm werde ich Gemeinschaft haben. Die Schöpfung, so fein und toll sie gemacht ist, wir reiben die Augen verwundert darüber, was Gott uns alles für eine Welt geschaffen hat, eine Umgebung geschaffen hat. Und Gott möchte, dass wir darin leben, dass er bei uns wohnen kann. Er möchte Wohnung bei uns haben. Er möchte es bewirken, dass das Wirklichkeit wird in unserem Leben, was in Galater 2 steht. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, sexuelle Selbstbeherrschung. Er will, dass das in uns Realität wird. Und zwar vollkommene Realität, nicht nur ansatzweise. Er hat es versprochen, dass er unser Leben verändern wird. Wir sind aufgefordert, ihm unser Leben zur Verfügung zu stellen. Deshalb, wie wollen wir diesen König empfangen? So wie wir sind? Oder in der Form, wie er uns, zu der er uns hin verändern möchte? Wie soll ich dem begegnen, der mein König ist und mein Retter, der mich liebt und mich verändert? Amen.